What are we up to, sweetheart?
Fixing your Bible.
What?
Bible's broken. Contradictions, false logistics. Doesn't make sense.
No, you can't...
So we'll integrate non-progressional evolution theory with God's creation of Eden. 11 inherent metaphoric parallels already there. 11. Important number, prime number. One goes into the house of 11, 11 times, but always comes out one. Noah's Ark is a problem.
Really?
We'll have to call it early quantum state phenomenon. Only way to fit 5,000 species of mammal in the same boat.
Give me that. Baby, you don't fix the Bible.
It's broken. It doesn't make sense.
One little girl crying. So?
Crying silently. I mean, children cry because they want attention, because they're hurt, or afraid. When they cry silently, it's because they just can't stop. Any parent knows that.
Komfort Nummer 324, Bundesnachsendedienst. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 324. Komport, den ich am heutigen warmen, aber nicht unheimlich sonnigen Freitag, dem 15. Juni 2012 aufgenommen habe. 10.50 Uhr haben wir es gerade. Sagt die sprechende Uhr, da brauche ich sie gar nicht mehr drücken. Das Intro nebenbei ist eins ein Jahr alt, nämlich Fixing the Bible ist mir aus Firefly damals entgegengefallen. Und das andere ist aus der zweiten Folge der fünften Staffel Doctor Who mir rausgefallen und ist als Botschaft mir irgendwann vor Jahrzehnten schon mal begegnet. Und nachdem ich die dann nicht vergessen wollte, dachte ich mir, kann ich die auch in der Introform hier verstecken. Was ihr allerdings heute in die Ohren bekommt, ist dann nicht eine Nachsendung, sondern ganz frisch, als wir dann nämlich wieder die zwei Teile Politik und ein Teil Tech inklusive einer Keynote hätten. Und was ihr jetzt hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich mal wieder Regierung und Bundesnachsendedienst und Wirtschaft verstecken. 15 Grad, passing cloudsige, ja, ein bisschen wolkiger geworden. Cool Greetings, die 15 Grad windchillen wie 15, Comfort Level wie 14 und der Wind macht 15 bis 22 oder 11 km/h aus dem South East. Also Teil der Stunde ist dann wohl die 15. So. Dann wollen wir mal. Völlig überraschend. Die Regierung. Da geht es erstmal mit einer Meldung los, die zu dem Zeitpunkt, als ich die hier reingeklebt habe, noch nicht danach aussah, dass es eine größere Geschichte werden würde. Aber ja. Nämlich unverzollt. Am Zoll vorbei ist ein von Entwicklungsminister Dirk Niebel in Afghanistan erstandener Teppich in Deutschland gelandet. Einen entsprechenden Spiegelbericht bestätigte sein Ministerium. Niebel selbst erklärte, die Nachverzollung sei jetzt eingeleitet. Das nicht früher verzollt wurde, ist laut seinem Ministerium auf ein Missverständnis zurückzuführen. Laut Spiegel hatte Niebel den 9 Quadratmeter großen Teppich während einer Dienstreise im März in Kabul für rund 1.000 Euro erstanden. Das war aber nur ein Teil der ganzen Geschichte. Die Geschichte wurde ja dann noch größer, aber ich habe da noch ein paar mehr Meldungen zu. Als wir da... Vorher gibt es die SLS-DS-Förderung, weil nämlich im Streit um die Vorratsdatenspeicherung Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger die EU-Kommission zum Handeln aufgefordert hat. Die Behörde müsse möglichst zügig eine Neufassung der Richtlinie vorlegen, sagte die FDP-Politikerin bei Beratungen mit ihren EU-Kollegen in Luxemburg. Die EU-Kommission hat Deutschland vor kurzem verklagt, weil die Bundesregierung die derzeit geltende Regelung zur Vorratsdatenspeicherung nicht umsetzt. Die Ministerin lehnte die darin enthaltene anlasslose Speicherung von Telefon und Internetdaten zur Verbrechensbekämpfung ab. Vor allen Dingen könnte man bei der Gelegenheit nochmal darauf hinweisen, dass übrigens ein Beweis der Notwendigkeit einer verdachtsfreien Vollspeicherung aller Verbindungsdaten auch immer noch aussteht. Ja, Also nicht nur, dass die EU-Kommission ja immer noch eine Änderung fällig ist, sondern sie ist überhaupt fällig, dass überhaupt mal die Evaluierung rauskommt. Dass sie nämlich mal irgendwie konkret belegt, was denn nun eigentlich die Vorratsdatenspeicherung bringt. Weil Geld kosten tut sie. Und zwar im Zweifelsfall mehr, als wir eine Strafe angedroht bekommen. Na, und eingeführt wurde es ja als wirtschaftliche Harmonisierung. Na, also ja, sie hat schon recht, dass sie da einfach mal verlangt, so ja, jetzt hier, ne? Wenn ihr uns schon verklagt, dann kriegt eure fetten Hintern mal in die Höhe. Wird natürlich wieder nicht passieren, aber hey. Dann gab es die Schlerzieher, weil nämlich ein Vorschlag von Seiten der Bimbis-Regierung, die von Erwerbslosigkeit bedrohten Schleckerfrauen zu Erzieherinnen umzuschulen, bei der Arbeiterwohlfahrt nämlich auf Skepsis stößt. Der AWO-Vorsitzende Stadler sagte in Berlin, es sei zwar überfällig, dass sich die Regierung um die Mitarbeiterinnen der insolventen Drogeriekette kümmere, Sozialberufe dürften aber nicht zu einem Auffangbecken werden. Die Erziehung kleiner Kinder und die Pflege Hilfsbedürftiger eigneten sich, so Stadler, weder für arbeitsmarktpolitische Zwangsmaßnahmen noch dafür, ungelernte Kräfte einzusetzen. Vor allen Dingen, weil sowohl Pflegeberufe als auch Erzieherjobs Ausbildungen sind, die nicht mal eben 5 Minuten dauern, sondern dann durchaus eine vollständige Ausbildung von was? Waren es 4 Jahre oder nur 3? Na, auf jeden Fall mehrere Jahre Ausbildung erfordern. Und jetzt die Schleckerfrauen, noch so ein Blödfugbegriff, zu verdonnern, dass sie eine 3-jährige Ausbildung oder eine 4-jährige Ausbildung machen müssen, zu im Zweifelsfall unerträglich wenig Geld, lässt sich schlecht argumentieren, vor allen Dingen, wenn es sich um Personen handelt, die ja durchaus nicht in jugendlichem Alter sind. Also zumindest nicht alle. Na, aber hey. Unterdessen hat in den bundesweit mehr als 2800 Schleckerfilialen der Ausverkauf begonnen. In den Geschäften werden nach Angaben des Insolvenzverwalters Preisnachlässe von 30-50% gewährt. Blub. Aber ja. So, dann hat er auch Ponyve den Teppichbill mitbekommen. Was tut man als FDP-Entwicklungshilfeminister, wenn man in Afghanistan einen schönen Teppich gekauft hat und da jetzt keinen Stress mit dem Zoll kriegen will? Wobei, schmackhaftes nebenbei. Wie hat er denn den Teppich erworben? Naja, er ist in der deutschen Botschaft in Kabul gewesen, hat sich einen Teppichhändler kommen lassen und der hat ihm dann da wohl irgendwie verschiedene Teppiche gezeigt. Und dann hat er sich einen ausgesucht, hat gesagt, den kaufe ich. Hat dann im Zweifelsfall irgendwie bezahlt. Das wird schon irgendwie hingekommen sein, weil sonst wird der Teppichhändler den Teppich ja nicht da gelassen haben. Und dann hatte er das Problem, dass er zwar mit einer Linienmaschine fliegen wollte, aber irgendwie sein Handgepäck dann doch noch irgendwie mitnehmen wollte und beides zusammen, das wäre dann zu viel geworden. Dann hat er gesagt, na gut, dann lässt er den Teppich halt in Kabul. So, und also was macht man, wenn man den Teppich jetzt irgendwie nach Deutschland verfrachtet bekommen will? Naja, er hat den da gelassen und hat gesagt, so der Nächste, der hier vorbeikommt, der kann den ja mitbringen. Der Nächste, der dann vorbeikam, war ein Herr, steht's hier? Ne, steht hier natürlich nicht. Ein Herr Präsident eines Bundesnachrichtengeheimdienstes, der freundlicherweise über seine eigene Maschine verfügen kann. Und ist allerdings kein Geld geflossen dafür, dass der dann als Bundesnachsendedienst tätig wurde. Und schmackhaft ist noch nebenbei, naja, also der Teppich ist dann natürlich von der Maschine des Herrn Bundesnachsendebeauftragten abgeholt worden von einem Angestellten des Ministeriums. Wo man ja durchaus auch die Frage stellen kann, seit wann ist es eigentlich Ministern offiziell erlaubt, dass sie Staatsbedienstete zu ihren Privatgeschäften schicken? Aber gut, nehmen wir mal an, das war Herr Niebels persönlicher Fahrer, über den er auch in seiner Freizeit verfügen darf. Na, übrigens, Herr Niebel hat sich damals bei Troller Schmidt und ihrem Urlaubschauffeur-Ding ziemlich aufgeblasen. Das kann man dann jetzt ihm mal eben kurz auf den Fuß knallen. Kalonk. Aber jedenfalls ist der dann da zum Flieger hingefahren, hat dann den Teppich abgeholt. Unauffällig haben sie dann bei der Gelegenheit vergessen, den Teppich beim Zoll zu melden. Na, so ein, was war das? 1500 Euro hätte Niebel bezahlt. Teppich, da könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen, dass da vielleicht irgendwie Zoll und Umsatzsteuernachzahlung fällig sein könnten, wenn man so etwas importiert. Aber nein, ein Herr Niebel, der denkt über sowas nicht nach. Ach, pff, Er steht doch über dem Gesetz. Ja. Also, ja, schmackhaftes nebenbei. Der ist halt deswegen unverzollt gewesen, weil der Teppich versehentlich vom BND transportiert wurde. Ja. Nö, klar, die haben ja auch sonst nichts Besseres zu tun. So, dann gab es auch Teppitik, weil nämlich Bundesentwicklungsminister Nebel wegen der Einfuhr eines Teppichs aus Afghanistan in die Kritik geraten ist. Der SPD-Entwicklungspolitiker Rabe sagte, Nebel habe sein Amt schamlos missbraucht. Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Beck, kündigte eine Fragestunde im Bundestag an. Nebel hatte den privat gekauften Teppich unverzollt in einer Maschine des Bundesnachrichtengeheimdienstes nach Deutschland bringen lassen. Auch Bundeskanzlerin Merkel hatte den FDP-Politiker deswegen kritisiert. Na, also nicht nur, dass der Herr Nebel irgendwelchen FDP-Leuten gerade Jobs zuschustert. Auch FDP, auch und insbesondere FDP-Leuten, die für die Jobs, die er ihnen dazu schustert, drücken wir es mal vorsichtig aus, zumindest nicht offensichtlich qualifiziert sind. Na, aber hey, was kann da schon schief gehen? So, dann gab es den Wurfbill, weil nämlich Entwicklungsminister Dirk Nebel die Affäre um einen nun verzollt aus Afghanistan eingeflogenen Teppich schnell hinter sich bringen will. Dem Fokus, sagte Nebel, er habe sich vorzuwerfen, sich nicht selbst um die Dinge gekümmert zu haben. Am Donnerstag war nämlich bekannt geworden, dass Nebel den bei einer Dienstreise in Afghanistan privat gekauften Teppich zunächst in der deutschen Botschaft lagern und später mit einem Flugzeug des BND nach Berlin bringen ließ. Dort nahm sein Fahrer den Teppich direkt am Rollfeld entgegen ohne Zoll. Ja, und das erinnert mich an irgendjemanden, der auch gesagt hat, naja, so in dem Jahr ist das ja alles vergessen. Warum habe ich da jetzt irgendwie einen Wuff im Hinterkopf? Nein, nicht, weil da hinten ein Hund rumwuselt. Na, also, ja. Das ist so genau dieselbe Einstellung. Und also zumindest beim Herrn Limbis-Präsidenten kann dem Herrn Nebel aufgefallen sein, dass der sein Amt inzwischen los ist. Allerdings mit güldenem Handschlag. Also, ja, kann dem im Wesentlichen völlig scheißegal sein. Na? So, habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Dann am Samstag gab es die Nicht-Rückkassen, weil nämlich trotz neuer Rekordüberschüsse im Gesundheitssystem die Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen in diesem Jahr wahrscheinlich vergeblich auf eine Beitragserstattung warten müssten. Warten, falls dann da irgendjemand tatsächlich warten würde. Jetzt gab es auch irgendwo noch eine Studie, die allerdings mir zu sehr nach, da machen die Krankenkassen jetzt gerade selber Propaganda, roch von wegen, dass die Privaten ja gar nicht so gut wären, weil sie nämlich bei dem, was die gesetzlichen Zahlen weniger gut wären. Ja, du kannst dann irgendwie Chefarztbehandlung kriegen, aber dafür kriegst du halt irgendwelche Standardleistungen nicht hoch. Ja, also jedenfalls stellte die Vorsitzende des Krankenkassenspitzenverbandes Doris Pfeiffer klar, dass keine Rückzahlung geben wird, weil die Finanzlage zwar so gut wie seit langem nicht mehr sei, das Polster sei aber angesichts zu erwartender Ausgabensteigerungen für die Gesundheit von knapp 10 Milliarden Euro in den kommenden beiden Jahren unter der konjunkturellen Risiken im EU-Raum nicht so reichlich sei, dass man nun das Geld zum Fenster rauswerfen könne. Manns davon abgesehen, dass irgendwie zukunftstaugliche Haushaltsplanung ja vielleicht auch mit in den Blick nimmt, dass die Rezession kommt, in die Merkel ja die gesamte EU zwingt. Und dass man deswegen vielleicht nicht ein paar Euro 50 auszahlt. Mal ganz davon abgesehen, dass sie halt auch immer noch das Problem haben, dass nicht jede Krankenversicherung von jedem ihrer Mitglieder auch eine Kontoverbindung hat. Und wenn sie die erst noch einholen, müssen dabei natürlich auch Kosten entstehen. Zum Beispiel für den Brief, den die den Versicherten schicken müssen, die den dann zurückschicken müssen. Da muss irgendjemand die Daten ja irgendwie in die EDV reinkriegen. Und dann erst kann man ja automatisiert da irgendwelches Geld anweisen. Na, also mal ganz davon abgesehen, dass im Zweifelsfall die Prozesse auch nicht existieren. Aber hey. So, dann gab es den Nibeler, weil der Nebel dann nämlich auch Fehler im Zusammenhang mit der Einfuhr eines Teppichs eingeräumt hat. Habe sich vorzuwerfen, dass er sich nicht selbst um die Dinge gekümmert habe. Das hatten wir aber schon. Ja, also er hat dann eingeräumt, dass das irgendwie nicht so toll war. Ja, ach. So, dann gab es die Verdachtsprüf. Nächstes Kapitel in der Teppichaffäre von Entwicklungsminister Dirk Niebel. Nach Spiegelinformationen prüft die Berliner Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht auf ein mögliches strafbares Verhalten. Dabei geht es um den Tatbestand der versuchten Steuerhinterziehung. Übrigens, der Versuch ist bereits strafbar und nun ja, der Herr Niebel hat nicht nur keinen Zoll, sondern auch eben keine Umsatzsteuer bezahlt. Und also man kann zumindest mal die Frage aufstellen, ob das denn jetzt eigentlich gerade eine Steuerhinterziehung oder der Versuch einer solchen war. Und wenn ja, kann man den Herrn Niebel ja entsprechend, also nachdem er dann von seiner Immunität befreit wird, was natürlich der Bundestag sofort tun wird. Wenn er das nicht sofort tut, dann kann man ihm dafür dann ans Knie pissen. Aber also man kann zumindest mal prüfen. Da wird zwar wahrscheinlich wieder nichts bei rauskommen. Ne? Ich gehe mal nicht davon aus, dass der dann irgendwie verurteilt wird. Aber zumindest mal nachgucken. Intensiv nachgucken. So, körperhöhlentief nachgucken. Kann man ja mal. Ne? Vor allen Dingen sich dann hinterher hinzustellen und zu sagen, ja, jetzt, wo die Presse mich darauf hingewiesen hat, dass ich da übrigens was Illegales getan habe, jetzt habe ich ja nachverzollt. Jetzt bin ich ja aus dem Schneider. Der Versuch ist strafbar. Und zwar bei der Steuerhälfte. Bei der Zollhälfte weiß ich nicht. Aber bei der Steuerhälfte steht da definitiv was wie, der Versuch ist strafbar. Motorflugzeug. Dann gibt's die FTS-Wartung, weil in der schwarz-gelben Koalition gibt es nach einem Spiegelbericht weiterhin Widerstand gegen die mit den Sozialdemokraten vereinbarte Finanztransaktionssteuer. In dieser Legislaturperiode werde es eine solche Steuer nicht geben, zitierte das Magazin den Kanzleramtschef Ronald Pofalla aus einer kleinen Runde. Daher könne man der SPD ruhig entgegenkommen. Frei nach dem Motto, ja, ach, wir können ja so tun, als würden wir für die was tun, weil wir wissen ja alle, das kommt nicht mehr. Herr Pofalla, könnten Sie so eine Aussage, wenn Sie die schon fallen lassen, dann nicht vielleicht darauf achten, dass Sie nicht der SPD bekannt werden? Dafür sollten Sie sicherstellen, dass Sie auch den Medien nicht bekannt werden. Was dann dummerweise den Intent dieser Aussagen leicht zuwiderläuft, der dann nämlich irgendwie in Richtung CDU kommunizieren soll, dass das ja egal ist, dass man da zustimmt. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich irgendwie letzte Woche noch irgendeine Meldung gesehen hatte, so von wegen, ja, wieso, das sei doch Beschlusslage seit 2010. Ja, wenn das Beschlusslage ist, dann gibt's also die Begründung von wegen, ja, das kommt ja eh nicht mehr. Dann aber auch nicht mehr, ne, weil ihr könnt's ja einfach selber einführen. Wer oder was, beziehungsweise liefert mir erstmal ein gutes Argument, warum ihr denn der Meinung seid, dass ihr das nicht in Deutschland alleine einführen könntet. Weil da fehlt mir jetzt irgendwie noch ein gutes Argument für. Man kann's auch einfach in Deutschland einführen. Aber auch in der FDP hält man dem Bericht zufolge ein Inkrafttreten der Steuer für unwahrscheinlich. Ja, ich meine, da gäbe es, wenn die SPD-Pfeifen Eier hätten, gäbe es eine ganz einfache Reaktion. Okay, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr nur pro forma so tut, als würdet ihr uns entgegenkommen, dann haben wir auch nur pro forma so getan und ihr könnt euch euren Fäkalpakt dahin stecken, wo er hingehört. Vor allem, wenn man ihn Fäkalpakt nennt. Ins Klo, nämlich. So, dann gab es noch eine U-Boot-Verteidigung, weil Verteidigungsminister Duterrier Verständnis für eine mögliche atomare Bewaffnung israelischer U-Boote aus deutscher Produktion zeigt. Wenn die Sicherheitsdoktrin des Westens 40 Jahre lang Abschreckung gewesen sei, könne man anderen Staaten das Recht darauf nicht ohne weiteres absprechen, sagte der CDU-Politiker der Tageszeitung aus Berlin. Zugleich betonte er, die U-Boote, die Deutschland liefere, seien unbewaffnet. Also so frei nach dem Motto, ja, wir waren ja auch schon doof. Auch das Argument, auf die Gefahr hin, dass ich den Herrn Godwin wecke, auch das Argument ist nicht so genial, weil sonst könnte man ja genauso argumentieren, ja, hey, die ganzen anderen dummen Ideen, die wir alle schon mal hatten und die ja dann zumindest in Teilen nicht nur auf Ideenstatus geblieben sind, mal Herrn Godwin angucken, die dürfen die auch alle nochmal machen, oder was? Also ich meine, mal ganz davon abgesehen, dass man durchaus der Meinung sein kann, dass das, was sie den Palästinensern da angedeihen lassen, gewisse Ähnlichkeiten zu, warum guckt denn der Herr Godwin so komisch, hat. Aber das kann man irgendwie auch ein bisschen blöd finden. Also so frei nach dem Motto, ja, wir waren 40 Jahre lang zu blöd zu begreifen, dass Balance of Power und gegenseitig in Angst leben keine so geniale Idee ist, deswegen dürfen die da jetzt auch in Angst leben. Nee. Na, mal ganz davon abgesehen, so von wegen, ja, und wir liefern ja unbewaffnet. Ja, und die Forscher haben ja auch nur die nukleare Kettenreaktion als solche festgestellt. Die Bombe gebaut haben sie ja nicht. Beziehungsweise einige Forscher, ne? War es nicht sogar Einstein, der da sehr unglücklich drüber war, dass seine Forschung als Basis zum Bau der Atombombe genutzt werden konnte? Der da sehr, sehr unglücklich drüber war? Na, ich meine, mir wäre da irgendwie mal was begegnet. So, dann gab es auch den FT-Streit. Vor weiteren Gesprächen über den europäischen Fäkalpakt ist eine neue Diskussion über die Finanztransaktionssteuer entbrannt. SPD-Chef Gabriel kritisierte Äußerungen von Finanzminister Schäuble, wonach die Steuer nicht mehr in dieser Legislaturperiode kommen werde. Derartige Aussagen seien das Gegenteil von vertrauenswürdigem Verhandeln, meinte Gabriel im ARD-Fernsehen. Die Koalition habe all das, was sie am Freitag unterzeichnet habe, wieder in Frage gestellt. Gabriel forderte, wie SPD-Fraktionschef Steinschreier, einen förmlichen Kabinettsbeschluss zu der Steuer. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende tritt ihn, drohte im Handelsblock damit, den Fäkalpakt nicht zuzustimmen, sollte sich die Regierung nicht an die Absprache zur Finanztransaktionssteuer halten. Der Witz ist, dass man da jetzt wissen müsste, was sie denn genau abgesprochen haben. Wenn die Absprache war, ja, wir beabsichtigen, sowas anstreben zu wollen, dann ist das eine Nullaussage, wenn man da mal genauer hinguckt und stellt fest, naja, also an die sich nicht halten, ist echt schwer, weil wie beweist du ihnen, dass sie nicht beabsichtigt haben, irgendwas veranlassen zu wollen? Ja, oder anders ausgedrückt, macht eine Absprache so von wegen, ja, hier gleichzeitig mit der Ratifizierung des Fäkalpakts wird auch ein Gesetz in den Bundestag eingebracht zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer, koste es, was es wolle. Ah, also so frei nach dem Motto, die wird eingeführt, selbst wenn wir die nur ganz alleine einführen sollten. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich auch irgendwo vernommen habe, dass das wieder mehr an der Stempelsteuer aus Großbritannien dran wäre. Die ja nun, Captain Obvious, in Großbritannien die Bankenkrise nicht verhindert hat. Aber hey. So, war am Montag. Dann auch am Montag gab es den Schäuble-TS, weil nämlich bei der geplanten Finanztransaktionssteuer kann sich die Opposition nach den Worten von Bundesfinanzminister Schäuble völlig auf die Koalition verlassen. Das Kabinett habe die Einführung der Abgabe bereits im Juni 2010 beschlossen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Da kommt die Aussage her, genau. Allerdings könne die Bundesregierung die Finanzsteuer nicht allein umsetzen. Warum nicht? Es gäbe in anderen EU-Staaten erheblichen Widerstand. Ja und? Man kann sowas auch einfach mal als deutsche Gesetzgebung, die gilt dann nur in Deutschland, aber man kann sie zumindest in Deutschland einführen. Herr Schäuble, das ist ganz einfach möglich, genauso wie man eine Herdprämie ja auch nur in Deutschland einführt, weil die Bayern sie unbedingt haben wollen. Also bitte, die Argumente sind dünn, sehr dünn genau genommen, um nicht zu sagen zu dünn. So, auch am Montag gab es die OECD, weil nämlich die Regierung ihren Gesetzentwurf verabschiedet hat. Moment. So, und zwar die OECD gegenwindet nämlich auch gegen die Erdprämie. Wie die Zeitung Die Welt berichtet, könne sich das Betreuungsgeld vor allem für Frauen aus Zuwandererfamilien negativ auswirken. Wenn diese Frauen einen sozial schwachen Hintergrund hätten, könnten sie dazu neigen, das Geld vom Staat anzunehmen und ihre Kinder zu Hause zu versorgen. Weil sie sich weniger integrierten, verschlechterten sich dann auch die Chancen für die Kinder. In Norwegen sei die Quote der am Arbeitsmarkt beteiligten Zuwanderinnen um 15% gesunken als Folge des dort eingeführten Betreuungsgeldes. Oder anders ausgedrückt, es gibt bereits Beispiele, an denen man belegen kann, dass so eine Herdprämie der Integration nicht förderlich ist. So, jetzt ist die spannende Frage, nimmt das irgendjemand zur Kenntnis oder wird das beiseite gefuchtelt von wegen, ja, aber das gilt ja hier nicht, wegen, weil wir heißen ja nicht Norwegen. So, dann gibt's auch was Tolles für die Heimkinder, weil ehemalige DDR-Heimkinder werden künftig aus einem Hilfsfonds mit 40 Millionen Euro entschädigt. Einen entsprechenden Beschluss belegte das Bundeskabinett in Berlin. Mit dem Geld sollen therapeutische Behandlungen, Beratungen und Rentenersatzleistungen gezahlt werden. Der Fonds wird zum 1. Juli eingerichtet und je zur Hälfte von Bund und Ländern getragen. Immerhin, sie tun mal was. Oder sie tun so, als würden sie was tun. Show. Auch am Mittwoch gab es dann die FT uneinig, weil im Streit um die Zustimmung zum europäischen Fäkalpakt sich Regierung und Opposition noch nicht geeinigt haben. SPD-Chef Popp teilte nach einem Spitzeltreffen im Kanzleramt mit, die Beratungen würden in der kommenden Woche fortgesetzt. Man sei sich bei der Finanztransaktionssteuer einig, müsse sich aber noch genauer über das Wachstumspaket unterhalten. Dieses mit dem einig, da würde ich jetzt dann durchaus nochmal irgendwie den genauen Wortlaut einer Einigung sehen wollen, nämlich so frei nach dem Motto, ja, die Regierung wird sich ganz doll ernsthaft dafür einsetzen, vielleicht unter Umständen mal irgendwas haben zu wollen. Wäre nämlich eine Einigung, die das Papier nicht wert wäre. Und dieser Fäkalpakt-Dreck, der ist ja der Grund, wo die nächste Rezession herkommt. Weil, wir blicken einfach mal nach Griechenland, die gerade sparen, koste es, was es wolle, beim Sparen ihre Wirtschaft kaputt machen und übrigens ihre Schuldenraten dann auch nicht erreichen. Weil nämlich die Schuldenquote je Wirtschaftsvolumen bei einem sinkenden Wirtschaftsvolumen und gleichbleibenden Schulden nicht besser wird. Oder anders ausgedrückt, das Sparen hilft genau überhaupt nicht, sondern sorgt nur dafür, dass Griechenland auf Jahre keine funktionierende Wirtschaft mehr haben wird. Aber hey, sowas, das macht die SPD doch sofort mit, weil, wie war das? Wie schnell haben sie die Bankenmilliarden losgetreten, da 500 Milliarden, die mal eben schwupp im Soffen versenkt wurden, damit die Banken dann mit Geld aufgeblasen werden können? Alleine 150 Milliarden hat ja die Hypo Real Estate bekommen, dann ist in die Commerzbank noch was reingeflossen und diverse Landesbanken sind ja auch aufgeblasen worden, aber gegebenenfalls nicht vom Bundesetat. Oh, hoch. Na, plus... Nur nochmal, um darauf rumzureiten. Aus der FDP habe ich nicht vernommen, dass da irgendjemand schon bemerkt hätte, dass dieses Bankensubventions-ESM-Gedöns übrigens eine schlechte Idee sein könne. Na, weil also, ne, hier Firmen retten mit Staatsgeld, das geht doch nicht. Aber bei Schlecker ging das, dass man sich dagegen stellt. Na, oder anders ausgedrückt, lächerlich. Aber hey, da gab es nochmal den Schuldibel. Weil Entwicklungsminister Niebel für Fehler im Zusammenhang mit der Teppichaffäre um Entschuldigung gebeten hat. Niemand ärgere sich über den Vorgang mehr als er selbst, sagte der FDP-Politiker in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Dort hatte der SPD-Abgeordnete Raab erneut den Rücktritt des Ministers gefordert. Niebel war in die Schlagzeilen geraten, weil er bei einem Afghanistan-Besuch privat einen Teppich erworben hatte, der später mit einer Maschine des Bundesnachrichtengeheimdienstes nach Deutschland gebracht und nicht verzollt wurde. Ist dann am Mittwoch gewesen, also hat er nochmal gesagt, I'm so sorry. Aber I won't change anything. Na, also man könnte dieses ganze Geblubber auch einfach sein lassen, Herr Niebel. Na, aber hey, ich habe den Wortlaut von Wuffis nicht öffentlicher Aussage nicht mehr im Kopf. Aber ne, so wenn das Stahlgewitter vorbei wäre, dann ne, in dem Jahr wäre das Stahlgewitter vorbei. Das Stahlgewitter ist ein Jahr später bestimmt vorbei. Aber er nicht mehr im Amt, was ihm eigentlich Wurst sein kann, weil hey, er kriegt 200.000 Öcken jedes Jahr. Aber dann gab es gestern noch die Nebenblockierer, weil im Bundestag ein neuer Anlauf zur Schaffung von mehr Transparenz bei den Nebenverdiensten der Abgeordneten vorerst gescheitert ist. Die zuständige Rechtsstellungskommission vertagte sich ohne Ergebnis. Nach Angaben aus Oppositionskreisen sperrte sich vor allem die FDP gegen strengere Vorschriften für die Veröffentlichung der Zusatzeinkommen. Zur Begründung hätten die Liberalen darauf verwiesen, dass in ihren Reihen die meisten Freiberufler säßen. Man könnte ja auch einfach mal sagen, also Aufträge, die ihr vor eurem Amtsantritt schon hattet, müsst ihr nicht veröffentlichen. Aber alles, was ihr an Pinke nach eurem Amtsantritt und eurer Arbeit eigentlich für die Bürger bekommt, das müsst ihr angeben, weil das ist euer Hauptjob, da zu sitzen. Euer Hauptjob hat nicht zu sein, dass ihr irgendwo durch die Landschaft tingelt und Herr Steinmeier Reden haltet. Oder was, Steinbrück? Einer von den Stones. Oder dass ihr irgendwie für irgendwelche Biopass-Firmen dann plötzlich tätig werdet. Nicht wahr, Herr Schilly, das Schaf? Oder sonst irgendwas. Aber hey, nein, also nee. Ich meine, dafür kann man dann immerhin positiv erwähnen, dass hier in Hamburg gerade ein Transparenzgesetz von der Bürgerschaft erlassen wurde, dass man zumindest die Hoffnung haben kann, dass es alles ein bisschen durchsichtiger wird hier. aber ja. Dann gab es noch den BNR-Spruch, weil in der Affäre um den aus Afghanistan eingeflogenen Teppich von Entwicklungsminister Dirk Niebel gibt es laut dem Medienbericht neue Ungereimtheiten. In einer vertraulichen Stellungnahme habe der Bundesnachrichtengeheimdienst in zentralen Punkten den Darstellungen Niebels widersprochen, berichtet Spiegel Online. Demnach habe es vor der Mitnahme in einem BND jetzt klare Absprachen gegeben, dass Niebel unter seinem Ministerium für alle Formalitäten im Zusammenhang mit der Ware zuständig gewesen seien. Niebel hatte Absprachen mit dem BND über die Einfuhrmodalitäten verneint. Oder anders ausgedrückt, sich hinzustellen und zu sagen, nee, also wir waren der Meinung, ihr hättet das gemacht. Nee, wir waren der Meinung, ihr hättet das gemacht und wir haben hier sogar einen Beweis. Wobei sie den Beweis nicht auf den Tisch gelegt haben, von daher weiß ich nicht, was da jetzt gilt. Das steht dann Wort gegen Wort. Aber ja. So, dann haben wir hier noch Wirtschaft. Da gab es erstmal die Exportsenke, weil nämlich die deutschen Exporte im April zum ersten Mal in diesem Jahr gesunken sind. Die Unternehmen hätten 1,7% weniger Waren und Dienstleistungen ins Ausland verkauft als noch im Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Das war der erste Rückgang nach 3 Anstiegen in Folge. Der Export gilt traditionell als Stütze der deutschen Wirtschaft. Was vielleicht jetzt auch einfach, also der Rückgang könnte vielleicht jetzt einfach daran liegen, dass die Rezession jetzt gerade überall ausbricht. Dank dem Sparen koste es, was es wolle, von Frau Alternativlos. Und ich meine, wenn kein Land mehr irgendwelches Geld ausgibt, dann ist irgendwie logisch, dass auch nicht mehr Geld ausgegeben wird. Und von daher, ja, logisch. Die deutsche Wirtschaft existiert nur für den Export. Eine Binnenkonjunktur haben wir nicht. Weil sonst müsste man ja sowas wie Hartz IV nicht haben. Und von daher könnte man jetzt einfach mal sagen, okay, Politik gescheitert, Frau Merkel. No, hier ist eine Meldung vom letzten Freitag. Auch am letzten Freitag habe ich mir Spanfsf reingeklebt, weil Spanien nach Informationen der dpa voraussichtlich schon morgen beim Euro-Rettungsfonds EFSF einen Antrag auf Hilfe für seine kriselnden Banken stellen werde. Das ist das Ding, was mir letzte Woche in Teil 3 als Eilmeldung reingesegelt kam. Weil die haben wohl das Problem, dass ihnen die Banken pleite gehen, wenn man da nicht irgendwie Geld reinbläst. Aber ja. Dann gab es die Griechenzession, weil die Leistungskraft der griechischen Wirtschaft weiter gesunken ist. Nach Angaben der staatlichen Statistikbehörde brach die Konjunktur in dem hochverschuldeten Land im ersten Quartal um 6,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein. Das Land kämpft mit hoher Arbeitslosigkeit, zudem leiden nun die Bürger wegen der Sparpolitik unter Lohnkürzungen und Steuererhöhungen. Und wenn man überhaupt kein Geld mehr hat, dann wird man natürlich die Wirtschaft dadurch ankurbeln, dass man mehr Geld ausgibt. Natürlich nicht. Der Staat kann es nicht, die Bürger können es nicht. Das ist eine wunderschöne Rezession. Und die sieht nicht danach aus, dass das Land von alleine daraus kommen wird in ihrer Zukunft. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, Griechenland geht einfach dadurch pleite, dass sie sich in den Tod sparen. Nicht, dass ich das nicht schon mehrfach gesagt hätte. Aber ja, ich weise da einfach nur nochmal drauf hin. So, dann gab es den Spanspruch, weil nämlich die spanische Regierung noch nicht über Beantragung von Hilfen aus dem EFSF entschieden hätte. Es seien noch keine Beschlüsse getroffen worden, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin. Nein, ich versuche gar nicht jetzt den Namen auszusprechen. Man warte zunächst den Bericht des Internationalen Währungsfonds über den Zustand der spanischen Banken ab. Nach Agenturberichten will Madrid morgen wie Samstag, einen Antrag auf Hilfen aus dem Rettungsfonds EFSF stellen. Also die haben gesagt, nö, das haben wir noch gar nicht entschieden. Ich weiß nicht, was ihr da für eine Meldung gehört habt, aber wir haben es nicht offiziell entschieden. Gut, lange hat es auch nicht gehalten, aber ja. Dann gab es noch den IW Pöbel, weil Spanien benötigt für seine maroden Banken mindestens 40 Milliarden Euro an frischem Kapital, hat der IWF ermittelt. Das Geld würde gebraucht, wenn die düsteren Konjunkturvorhersagen für das Euroland eintreten würden. Dieses Ergebnis eines Stresstests geht aus einem IWF-Bericht über die Stabilität Spaniens Finanzsystems hervor, oder anders ausgedrückt. Sollten die Banken nicht vorher dringend Geld benötigt haben, spätestens mit dem Bericht benötigten sie dringend Geld. Weil natürlich niemand mehr sonst ihnen Geld geben würde. Ja. So kann man das Ziel natürlich auch erreichen. Und dann gab es Spahn doch. Spanien wird seine europäischen Partner um Milliardenhilfen zur Sanierung seines angeschlagenen Bankensystems bitten, sagte der spanische Wirtschaftsminister Luis de Guindos in Madrid. Zuvor hatten die Finanzminister der Eurozone rund 3 Stunden in einem kurzfristig angesetzten Telefonkonferenz über die Bankenkrise Spaniens beraten. Im Anschluss an die Mitteilung des spanischen Ministers wird eine Erklärung der Eurogruppe erwartet. Zahlen wurde nicht genannt. Es ist ein Samstagabend gewesen. Oder anders ausgedrückt, ja, die dpa-Meldung mag recht gehabt haben, aber sie war ein bisschen früh. Und das, nein, das haben wir doch gar nicht entschieden. Ja, noch nicht. Dann gibt's eine Grex-Drohung, weil ein Austritt Griechenlands aus dem Euroraum übrigens die Bonitäten erstklassig bewerteter Staaten wie Deutschland, der Ratingagentur Fitch, zufolge unter Druck setzen würde. Zwar dürften die direkten Folgen eines Austritts Athens gering sein, sagte der Chef für die Länderanalyse bei Fitch, Ed Parker. Was hielt das Insekt bei mir? Die indirekten Konsequenzen in Form von Ansteckungseffekten auf andere Euro-Länder wären aber umso größer. Dies könne dazu führen, dass die letzten vier Euro-Länder mit der Top-Note AAA diese verlieren. Oder anders ausgedrückt, das ständige Gepöbel werft sie doch aus dem Euro. Könnt ihr ja machen, aber dann seid ihr eure AAA-Ratings los. Und dann wird's unter Umständen um einiges teurer. Also haut rein. Macht mal. Pöbelt mal schön weiter, Springerpresse. Ja, heute ist ja auch irgendwie ein Pöbelbeitrag gegen Eurobonds. Ist mir eben in der Bahn begegnet. Dann gab's die Iwung-Tour. Die Schuldenkrise in Europa belastete das Geschäftsklima in Deutschland und bremste den wirtschaftlichen Aufschwung. Dennoch sei im Laufe dieses Jahres mit einem Wirtschaftswachstum von 0,9% zu rechnen, schreibt das Kieler Institut für Weltwirtschaft in seiner Konjunkturanalyse. Vor allem von den extrem niedrigen Zinsen in Deutschland gingen erhebliche Impulse aus. Auch der private Konsum werde von den weiterhin positiven Aussichten am Arbeitsmarkt gestützt. Oder anders ausgedrückt, die Krise, die gerade europaweit forciert wird durch Madame Non, die ist auch der deutschen Konjunktur abträglich. Ja, ach, und was für eine Binnenkonjunktur. So, dann gab es einen ES-Min, weil nämlich Koalition und Opposition sich darauf verständigt hätten, den umstrittenen Fäkalpakt gemeinsam mit dem dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM am 29. Juni zu verabschieden. Tschüss, erfuhr die dpa aus Koalitionskreisen. Der Bundesrat soll nach diesen Plänen in einer Sondersitzung noch am selben Abend entscheiden. Ich dachte, da wäre irgendwo eine Forderung, dass da mit diesem Tag dazwischen liegen hätte. Aber ja, na, und anders ausgedrückt, es geht mal wieder darum, Banken Geld zu überweisen, dann sind sie plötzlich schnell. Scherz an der Sache war, dass dann allerdings die SPD gemeldet hat, nein, das stimmt doch gar nicht, wir haben doch gar nicht gesagt, dass wir dem Ding zustimmen, wir haben gesagt, dass wir an dem Tag darüber reden wollen. Ja, glaubt ihr ernsthaft, dass die Regierung es mit einem Reden belassen wird? Die einzige Chance, die ihr jetzt noch habt, ist, wenn sie erst sagen, wir reden nur darüber, dann einfach mal mit einem lauten Nein zu votieren. Dann ist das Ding nämlich im Bundestag eine Runde gescheitert. Aber so viel Eier hat die SPD nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass da irgendwie eine Finanztransaktionssteuer nicht am selben Tag auf der Tagesordnung rumsteht oder anders ausgedrückt, dahinterher kann sich leider die CDU nicht mehr daran erinnern, dass sie auf irgendwas sich hätte einlassen wollen. Ah, huch. Ich habe keine Erinnerung daran. Und die Spender haben ja von mir Anonymität zugesichert bekommen. Oder so. Ja, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt diese Woche wieder AG Silver. Mit dem Titel If This Is The Last Time aus dem laut ID3Text-Album Wake Up and Smell Reality. 3 Minuten 57 ist das lang. Und letzte Woche hatte ich noch vermutet, dass er aus dem Podsafe Music Network stammen könnte. Das stimmt aber nicht. Ich habe nämlich rausgefunden, wo ich den ursprünglich mal gefunden habe. Und festgestellt, naja, da kann ich trotzdem nicht hin verlinken, weil das war die Seite garageband.com. Die gibt's nicht mehr. Die Domain gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Und deswegen kann ich da nicht hin verlinken. Aber ja. Da habe ich das vor Jahren mal her. Und dann gibt es aus dem NDR auf ein Wort Podcast Dirk Niebels Fliegender Teppich. 2 Minuten 37 habe ich aus deren Podcast Geraubmord kopiert. Und nachdem es noch keinen Leistungsschutz gilt, gibt, na gut, für Audio und schon gar Öffentlich-Rechtliches wird es das ja sowieso nicht geben. Aber ja, fühle ich mich da jedenfalls jetzt genötigt, euch das dann in die Ohren zu leiten. Und dann will ich mal gucken, ob Teil 2 grün ist. Lalalala. Jupp, Teil 2 ist grün. Dann wünsche ich mir Feedback. Was ihr zum Beispiel tun könntet, indem ihr einen Webbrowser eures geringsten Misstrauens nehmt und die Seite compiblog.de darin öffnet, dann müsst ihr nur noch den Eintrag zu Compo 324 Teil 2 finden und da unten drunter das Kommentarfeld mit Name und Mailadresse sind, glaube ich, die Pflichtfelder und einen Kommentar einzutragen könnte hilfreich sein. Ausfüllen und dann kriege ich da eine Mail und dann muss ich den nur freigeben. Oder ihr könnt natürlich auch eine Mail schreiben an compiblog@googlemail.com oder einen Tweet at comport adressieren oder mich bei Google Plus erwähnen. Das sollte ich alles in der einen oder anderen Art oder Weise zur Kenntnis nehmen können. Und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit AG Silver If This Is The Last Time und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
the last time. Don't think I'll be alright. I'm already feeling like I'm in over my head. And I need a language to better explain this, 'cause I'm having feelings I can't describe. I'd lose it all just to remain one last time in this refrain, to hold you and to hear you say I love you.
BND, verehrte Hörerinnen und Hörer, BND ist nicht etwa, wie es nahe liegt, zu denken, das Autokennzeichen eines verwinkelten Bezirks in Mitteldeutschland, sondern ein Geheimdienst. Auch nicht der ihrer diamantenen Majestät, sondern unserer. Und über diesen Geheimdienst gibt es eine Geschichte zu erzählen, die wir unmöglich unter unseren flauschigen Programmteppich kehren können. Nun, dass der BND auch Teppiche transportiert, in diesem Fall durch den Präsidenten selbst, gehört eigentlich zu jener Sorte Nachrichten, die zur Veröffentlichung grundsätzlich ganz und gar ungeeignet sind, weil die Leute es am Ende für die Wahrheit halten könnten. Dabei ist es beim BND keineswegs völlig unüblich, Teppiche zu transportieren, allerdings nur unter dienstlich eindeutigen Umständen. Diese liegen immer dann vor, wenn der BND einen Agenten oder anderweitig Auskunftswilligen eingerollt in einen Teppich in die Bundesrepublik zur weiteren Verwendung einführt. In diesen Fällen unterliegen übrigens weder Agent noch Teppich der Zollpflicht. Für die weitere Behandlung unseres Falls ist das eine ganz wichtige zollrechtliche Bestimmung, denn es geht jetzt nicht nur um den BND, sondern auch um Dirk Niebel. Dirk Niebel, FDP-Bundesminister der zweiten Reihe, dort aber stets ganz vorn, übrigens nur echt mit dem Feldmützchen, war in seinem Drang nach wirtschaftlicher Zusammenarbeit jüngstens am Hindukusch und kaufte dorten von eigenem Geld einen Teppich. dessen Bestimmung keineswegs eine private war, wie behauptet wird, sondern der einzig und allein vom Ex-FDP-Generalsekretär beschafft wurde, um den Herren Lindner und Kubicki eine komfortable Gelegenheit zu geben, auf selbigem zu bleiben. Insofern ist die ministerielle Reise an den Hindukusch samt Teppichhandel zu allem anderen auch noch die unübersehbare Vermengung von Staats- und Parteiangelegenheiten, die wir hiermit rügen möchten. Die Einfuhr des Teppichs überließ Minister Niebel vorausschauend dann dem BND, von dem ja bekannt ist, dass er hin und wieder Teppiche dank ihrer dienstlich veranlassten Füllung zollfrei einführen darf. Nicht wissen konnte Dirk Niebel natürlich, dass für das nächste BND-Maschinchen nach Deutschland keine Agentenfüllung zur Hand war, sondern nur der BND-Präsident Schindler selbst, der mal nach dem Rechten schauen wollte. Und was tat der? BND-Präsidenten, immer gefällig, nahm sich das Ding und brachte es Dirk Niebel in Berlin vorbei. Wer all dies weiß, darf nun zwingend daraus schließen. Minister Niebel befand sich zoll- und steuerrechtlich im Verbotsirrtum und ist deshalb nicht zu beschimpfen, ich sage nur Rot-Grün mal wieder, sondern zu bedauern.